wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
Also, Tag zusammen. Ich freue mich, dass es endlich und so wie es aussieht auch jetzt wieder öfter bei Sportradio 360 den Ausflug in die Belletristik oder in die Literatur gibt, wie auch immer ihr das definieren wollt. Wir stellen euch Bücher vor, die uns am Herzen liegen, die wir gerne gelesen haben. Für mich bedeutet Lesen Ablenkung, gerade in diesen Zeiten eintauchen in eine andere Welt, nicht immer eine bessere. Das wissen alle, die schon mal so den ein oder anderen Buchtipp mitbekommen haben, aber eben eine komplett andere. Unsere heutigen Gäste gehen wir der Reihe nach durch. Zuerst kommt nämlich die Frage an den Mann, den ich gleich vorstellen muss, an Andreas Renner. Den kennt ihr alle hier, auch von seinem Musikradio obendrein. Da wissen wir, was er gerne hört. Bevor wir erfahren, was er gerne liest, möchte ich wissen, was für ihn Lesen bedeutet.
Ja, es ist tatsächlich ein bisschen so wie bei dir, dass ich dann auch sage, wenn ich was lese, und es hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, ob es sich um einen Roman handelt oder nicht, aber es ist tatsächlich in eine Geschichte eintauchen und eine andere Welt kennenzulernen, ist für mich wahrscheinlich die beste Art von Entspannung, die es überhaupt gibt. Also ich würde sagen, dass mich das mehr entspannt als irgendetwas anderes, was ich sonst tun kann in meinem Leben.
Sein Herz schlägt schwarz-gelb, er hat bei der Zeitung schreiben gelernt, kommt jetzt als Leiter der Unternehmenskommunikation aber immer noch zum Lesen. Und Frank Fliege, das ist gut, warum?
Das ist gut, weil ja auch ich im Lesen Entspannung finde, leider zu wenig Zeit dazu finde, aber das ist ein anderes Thema. Gern auch in andere Welten eintauche, gerne aber auch mich inspirieren lasse, weil ich neben Romanen auch gerne tatsächlich Sachliteratur, Dokumentationen und vor allen Dingen auch Biografien lese. Und das finde ich schon irgendwie sehr spannend, dann auch aus den Biografien von anderen Menschen vielleicht das eine oder andere für sich selbst zu reflektieren und zu übernehmen und daraus zu lernen.
Ihr kennt ihn alle als Producer, als Tennisexperten, als denjenigen, der Pionier ist unter den Podcastern. Er hat, glaube ich, schon Podcast gemacht, da habe ich noch Papierbücher gelesen und das ist verdammt lange her. Jens Huiber, was hast du außer dem Jahresmagazin, das natürlich immer noch erhältlich ist, zuletzt gelesen und warum?
Muss ich das jetzt schon vorstellen, lieber Christian? Bin ich der Erste in der Reihe? Ich bin in der Erste in der Reihe. Nein, meine Tochter hat mir zu einem runden Geburtstag, also bei uns ist auch der 27. ein runder Geburtstag, ein Buch geschenkt, das sehr, sehr dick war. Ich habe das in der Big Show auch schon mal angesprochen mit Andreas und ich dachte, es wäre ein neues Buch, habe aber erst dann nachgeschaut, wann es geschrieben wurde. Es ist von einer meiner Lieblingsautoren, vielleicht sogar dem Lieblingsautor von mir, von John Irving. Und ist erstmals erschienen 2005 in New York. Die deutsche Fassung gibt es seit 2006 und heißt Bis ich dich finde. Und der Titel ist auch Programm in diesem Fall, weil es geht tatsächlich darum, dass ein junger Mann auf der Suche ist. Er ist selbst gegen Ende des Buches, so viel darf ich verraten, immer noch ein relativ junger Mann. Und es ist alles dabei, was mich an John Irving freut. Und wenn der Andreas sagt, er möchte ein bisschen abtauchen und wenn der Frank sagt, er möchte ein bisschen was mitnehmen aus Biografien. Ich mag gerade, wenn ich John Irving lese, ich versuche mir manchmal auch schreiberisch oder schriftstellerisch und dann versuche ich schon, ich glaube, ich lerne irgendwas, weil John Irving, es wird nie langweilig, wie er schreibt. Und dieses Buch hat 1139 Seiten, die ich jetzt in Windeseile, auch kleingeschriebene Seiten, die ich in Windeseile eigentlich ausgelesen habe. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Gibt es irgendeine Schmerzgrenze bei der Länge? Also ich
das war deutlich
bei allem ab 500.
Ja, das war deutlich über der Schmerzgrenze. Aber gut, ich habe mich dann mal reingelesen. Und das Schöne an diesem Buch ist, es spielt in einer Zeit, es sind ein paar interessante Sachen dabei. Erstens, es spielt in einer Zeit, wo es noch okay war, sich mit Harvey Weinstein zu zeigen. Ja, also 2005, da hat er sicherlich auch schon sein Unwesen getrieben, aber damals durfte man oder hat man es noch nicht geahnt oder keiner hat sich getraut, das zu sagen. Und jetzt die Hauptperson, Jack Burns, Der ist zunächst auf der Suche nach seinem Vater. Man erfährt dann später, warum das eigentlich viel einfacher hätte verlaufen können, aber nicht zu viel verraten. Und der wird dann Schauspieler. Und der ist eben angestellt bei Miramax, der Firma, der ehemaligen Firma von Harry Weinstein. Und also er kommt da nicht schlecht weg, der Weinstein. Das ist das eine, was interessant ist. Und das andere, 2005 konnte man auch noch ohne jeden Hintergedanken offenbar im Trump Tower unterkommen. In New York City, da, also Trump selbst tritt nicht auf, aber es ist zumindest noch kein schlechtes Renommee damit verbunden, wenn man in diesem Hotel-Tempel, den er wahrscheinlich bis heute nicht abgezahlt hat, oder ist es, glaube ich, ein Apartmenthaus, wenn man dort gewohnt hat. Es ist ein es ist ein Coming-of-Age-Buch und es ist dann auf der anderen Seite, wenn man Kinder hat und Frank, du hast Kinder natürlich, oder? Ja.
Ja, die sind aber mittlerweile erwachsen und studieren.
Naja gut, das ist bei mir fast auch schon so. Christian, du hast auch Kinder. In diesem Buch wird so en passant auch der sexuelle Missbrauch einfach mal so mitgenommen. Und nur weil es einem Jungen widerfährt, habe ich so den Eindruck, das wird irgendwie ein bisschen charmanter präsentiert, als wenn es einem Mädchen zustößt. Das ist schon auch ein ernstes Thema und John Irving schreibt jetzt nicht einfach so drüber, sondern ich finde schon, dass man irgendwann zuckt einen und denkt sich, hoppla, da stimmt etwas nicht, das kann nicht sein. Das ist viel zu jung und das funktioniert so nicht. Aber ich kann es trotzdem empfehlen. Es ist sehr flüssig geschrieben, witzig zwischendurch, also wirklich witzig und da machen die 1139 Seiten nichts aus.
Vielen Dank. Dann bleiben wir. Wer hätte das gedacht? Natürlich, in dem Land, was Andreas, glaube ich, jetzt langsam aber sicher dann irgendwann spätestens Ende Januar auch wieder so richtig lieben lernt. US-Sport ist er, Fan ist er, Amerikanismus hat er studiert. Und natürlich ist das Buch, was Andreas uns vorstellt, das Einzige, was ich kenne auch schon, oder wo ich vorher wusste, um was es geht, ein Stück Literatur, und zwar ein großes, fettes Stück amerikanische Literatur. Andreas.
Ja, ich habe einen Kriminalroman ausgesucht und Christian, du hast ja gesagt, ich habe, ganz haarspalterisch zu sagen, Amerikanistik studiert. Und das ist vor allen Dingen, also es ist ein Studium der Landeskunde, aber auch der Literaturwissenschaft. Und mein Thema in der Prüfung der Magisterarbeit war, er hat sich tatsächlich mit Kriminalliteratur befasst, weil sagen wir mal, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann doch der Kriminalroman eben auch literarisch wurde und einer, der da eine Rolle gespielt hat in Amerika, das ist James Ellroy und das Buch, das ich rausgesucht habe, ist Die Schwarze Dahlia, erschien 1987. Es geht um einen sehr berühmten amerikanischen Mordfall. Eine junge Frau namens Elizabeth Short ist 1947 in Los Angeles in einem Park zerstückelt aufgefunden worden. Und dieser Mord an ihr hat natürlich Riesenschlagzeilen gemacht, weil es auch so grausam war, aber bis heute nicht aufgeklärt. Und was James Ellroy gemacht hat, und das ist das, was er dann in der Folge in allen seinen Romanen eigentlich gemacht hat, ist, er hat eine Mixtur aus fiktiver Geschichte und Realität gewoben und das sehr geschickt gemacht. Und gleichzeitig hat er ein Sittengemälde der Stadt Los Angeles Ende der 40er Jahre produziert und dabei ist er auch geblieben im Lauf seiner Karriere. Also das war so der erste Schritt, wo James Ellroy auch von Detektivromanen quasi umgestiegen ist auf das, was ihn dann später eben ausgemacht hat, nämlich ein riesiges Sittengemälde über eine Stadt oder über eine Zeit zu produzieren und dabei eben trotzdem eine spannende Detektivgeschichte oder eine spannende Thrillergeschichte dabei zu haben und auch eine Stadt von allen Seiten beleuchtet. Und das eine ist, Ellroy kommt aus Los Angeles, deswegen ist das mit Sicherheit die Stadt, die ihn am meisten fasziniert hat. Aber Los Angeles hat halt eben auch diese beiden Seiten, diesen extremen Glamour über Hollywood und die Schauspielerei und was es da sonst noch so alles gibt. Aber es gibt auch Die Amerikaner sagen seedy underbelly, also das ist das weniger schöne, die weniger schöne schmutzige Unterseite oder Kehrseite von der ganzen Medaille. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, als wenn man im Garten ist im Sommer und einen Stein rumdreht und obendrauf ist der Stein glatt und glänzt und dann dreht man ihn rum und unten drunter kreucht und fleucht alles Mögliche, was man gar nicht so richtig sehen will. Und Elroy zeigt einem auch alles, was es da unten drunter gibt. Ja, und er beleuchtet also diesen Fall, findet eine Lösung für diesen echten Fall, die es natürlich so niemals gegeben hat. Und es ist tatsächlich sprachlich interessant, wobei Elroy im Lauf seiner Karriere sprachlich nochmal deutlich experimenteller wurde und dann irgendwann mal dazu übergegangen ist, dass das fast so ein bisschen Stream of Consciousness geworden ist, so ein bisschen Bewusstseinsströme. Man folgt den Leuten dahin, was sie denken, und er macht das wirklich auch dann teilweise im Slang der Zeit. Und das ist auch auf Englisch für jemanden, der es studiert hat, wie mich, eine Herausforderung zu lesen. Das kann ich auch deswegen sagen, weil sein neuestes Buch, das heißt This Storm, jener Sturm, glaube ich auf Deutsch, da arbeite ich mich gerade durch, macht auch viel Spaß, aber das ist schon was, wo ich dann also auch jedem empfehlen würde, wenn er Lust hat, James Elroy anzutesten und nicht wirklich sehr gut Englisch spricht, würde ich es lieber auf Deutsch lesen, weil das tatsächlich schwer ist. Wir reden ja dann auch noch zu einem Slang, der in einer Zeit verhaftet ist, und dann geht es um ganz unterschiedliche Szenen, da geht es um Musikerslang, da geht es um Drogenslang und so weiter und so fort. Also da muss man dann schon relativ viel über die damalige Zeit wissen, damit man da eine Chance hat zu überleben, wenn man es auf Englisch liest.
Gibt ja auch noch vielleicht dann und wann mal eben den Mix. Ich habe gerade geguckt, Ulrich Pleitgen hat es eingelesen dann auf Deutsch, dass man es vielleicht auf Englisch liest und auf Deutsch hört oder andersrum. Das ist ja auch dann und wann mal schön. Aber warum wundert es mich jetzt nicht, dass du es im Original gelesen hast?
Na gut, ich meine, für irgendwas muss mein Studium ja gut gewesen sein. Also ich meine, ich habe, wie gesagt, ich habe Amerikanistik studiert, da hat dann auch ein Jahr im Ausland dazugehört. Ich war auch ein Jahr als Austauschstudent in Kalifornien, in Nordkalifornien, nicht in Südkalifornien, aber trotzdem habe ich dann zu der Gegend doch am ehesten noch einen Bezug. Also das kommt sicher daher. Und dann kann ich natürlich noch was sagen, was sich jetzt auch nicht wundern wird: das erste Mal, dass mir der Name James Elroy begegnet ist, war tatsächlich auf einer Schallplatte von einer Band aus Los Angeles, die auch ursprünglich mal aus der Punk-Szene hervorgegangen ist. Gibt es schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Die hießen damals Divine Horsemen. Und die haben einen Song, wo der Sänger Chris D., der selber auch sich als Autor versucht hat, wo der also seine Lieblingsautoren rezitiert. Und die Zeile, die war Borges and Cortázar, also zwei lateinamerikanische Autoren, are driving James Elroy's car. Und das war das erste Mal, dass mir der Name begegnet ist, und es ist so im Gedächtnis hängen geblieben. Und das war gerade so die Phase, wo Elroy dann auch angefangen hat, wirklich populär zu werden mit der schwarzen Dahlia und allem, was dann danach kam. Und deswegen ist mir der Name im Gedächtnis geblieben, und das hat mich dann natürlich nochmal zusätzlich motiviert. Ah, den Namen kenne ich schon, da schaue ich doch mal rein, was das ist.
Und also, sorry.
Ich wollte nur noch eins sagen, für alle, die es noch kürzer haben wollen oder leichter haben wollen, als das Hörbuch zu hören zum Beispiel. Es gibt auch eine Verfilmung von Brian De Palma, eigentlich ein Spannungskriminalregisseur, den ich sehr schätze. Aber das Ding ist komplett in Sand gesetzt. Aber es gibt die Verfilmung von der Schwarzen Dahlia mit Scarlett Johansson zum Beispiel in einer der Hauptrollen. Aber der hat darunter gekrankt, dass das ursprünglich eine 3-Stunden-Version war. Und man sagt, das Filmstudio habe ihn dann gezwungen, es auf 2 zusammenzukürzen. Und das ist nicht immer gut. Und in dem Fall ging es daneben.
Wir merken, es ist noch Potenzial da für mehrere Dailies, Filmtipps und so weiter und so fort. Andreas, immer mit seiner Musik am Sonntag auch im Daily, und bei Frank Flicke, da geht's mir so wie bei Jens. Ich weiß nicht, was der uns für ein Buch ans Herz legt. Ich habe eine Hoffnung, dass es nicht von Holger Carsten Schmidt ist, denn das ist meine kleine Challenge immer hier in dieser Literatur- oder Bücher-Daily. Wenn die Lieben am Apparat oder im Podcast die anderen Teilnehmer ein Buch vorstellen, was ich auch auf dem Zettel habe, da muss ich switchen. Aber als Vielleser fällt es mir nicht so schwer. Also Frank, ich gehe mal davon aus, dass du was ganz anderes jetzt aus der Kiste ziehst.
wie der Zufall es so will, bei den wenigen Büchern, die es auf der Welt gibt, haben wir nicht beide das Gleiche rausgesucht. Ich habe so ungefähr 1000 Seiten hier vor mir liegen. Ich habe sie auch im Original gelesen, was aber nicht so besonders schwierig ist, weil der Autor ein Deutscher ist, aus Kölle am Rhein. Bevor ich euch jetzt sage, was es ist, muss ich noch mal einmal loswerden. Dass ich
Da kann ja schon raten fast. Das kann ja nur der Schwarm sein.
Ach, guck mal, du. Ja, wobei es könnte von dem Autor ja auch das ein oder andere andere Buch sein, aber es ist tatsächlich der Schwarm. Bevor ich euch gleich ein bisschen was über den Schwarm erzähle, muss ich noch kurz loswerden, dass es natürlich eine Zumutung ist für jemanden wie mich, der Germanistik studiert hat und Literaturwissenschaften und seine Magisterarbeit über Heinrich von Kleists Erzählungen übrigens geschrieben hat, ein Buch rauszusuchen. Das geht ja gar nicht. Das ist genau wie neulich bei Andreas Renner mit diesen 5 Lieblingssongs. Da verzweifelt man natürlich dran. Also klar hätte ich euch zum Beispiel auch gerne mal was über die Erzählungen von Heinrich von Kleist erzählt oder über Homo Faber von Max Frisch, aber vielleicht schreibe ich mir das einfach mal auf die Shortlist für weitere Veranstaltungen dieser Art. Also, Frank Schätzen.
Also ganz kurz, 52 ja. Buchsendungen sind geplant. Klammer auf, das hört Jens Rüber gerade auch das erste Mal. Klammer zu, plus eine Weihnachtsausgabe, Klammer auf, hört er auch das erste Mal, Klammer zu, plus eine Osterausgabe.
Ja, wie also, großartig.
Hast Zeit.
Also du darfst gerne mal wieder an mich denken. So, jetzt sind wir bei dem Schwarm und damit meine ich jetzt nicht Frauenschwarme wie Andreas Renner oder Jens Huber oder Christian Sprenger, sondern den Schwarm von Frank Schätzing. Ja, ich glaube, so der Roman, mit dem er seinen Durchbruch literarisch gefeiert hat, ein Thriller, ein Science-Fiction-Roman. Ich war ganz erschrocken, schon aus dem Jahr 2004, also ist auch schon wieder 16 Jahre her. Es ist so aktuell wie damals und ich glaube oder würde behaupten, wahrscheinlich sogar noch aktueller mit wachsender Klimakatastrophe. Wird dieser Roman immer aktueller. Jetzt ist es natürlich schwierig, 1000 Seiten inhaltlich in wenigen Sätzen zusammenzufassen, aber es geht im Grunde darum, dass das Meer und seine Bewohner sich gegen die Menschen auflehnen, die nämlich das Meer immer mehr verschmutzen. Und das hat sich das Meer eine ganze Zeit lang, nämlich viele Millionen Jahre, gefallen lassen. Und jetzt plötzlich stellt sich heraus, in diesem Meer gibt es so etwas wie eine zweite Intelligenz, eine Lebensform bestehend aus Einzellern, eine Galaxie, blau schimmert und diese Einzeller an sich sind schon ziemlich schlaue Kerlchen. Vor allen Dingen aber sind sie dann in der Verbindung, also in der Schwarmintelligenz, deswegen der Buchtitel Der Schwarm, verfügen sie im Grunde genommen über das gebündelte Wissen aus Millionen Jahren Erdgeschichte und sind den Menschen damit bei weitem überlegen. Und diese künstliche Intelligenz beginnt nun, sich gegen den Menschen aufzulehnen, und daraus resultieren dann Katastrophen, Tsunamis, unter denen halb Europa verschwindet, Millionen Menschen sterben. Also das ist so der Plot im Grunde genommen eines Blockbusters wie Independence Day oder 2012 oder The Day After Tomorrow. Absolut Hollywood-tauglich, was da passiert, auch mit Mehrteilerpotenzial und großem Fortsetzungspotenzial, weil dieses Buch dann endet in so einer Art fragilem Waffenstillstand zwischen dieser künstlichen Intelligenz und den Menschen. Und das Spannende daran, finde ich, ist eben jetzt auch literarisch, dass Frank Schätzing jemand ist, der sehr intensiv recherchiert für solche Bücher, teilweise jahrelang recherchiert, mit vielen Wissenschaftlern zusammengearbeitet hat. Auch wenn das alles natürlich Fiktion und Science Fiction ist, hat es trotzdem eine hohe Plausibilität, wenn man es liest. Da mischen sich dann eben auch noch so philosophische und sehr viele auch religiöse und transzendente Passagen rein, die so das Verhalten der Menschen im Umgang mit der Schöpfung, also mit der Welt hinterfragen und beleuchten. Und das alles zusammen in Verbindung mit dem hochdramatischen Buch und mit vielen Einblicken auch in politische Hinterzimmerdiskussionen, die dann versuchen, dieses Katastrophengeschehen zu beherrschen durch politisches Handeln. Das alles gibt so eine Mixtur, die packt einen von vorne bis hinten und zieht einen dann, wie ich finde, auch in Windeseile durch diese 1000 Seiten. Man mag die im Grunde genommen gar nicht mehr zur Seite legen.
Ich mach's dann mal halblang. Wir werden, oder andersrum vorneweg, wir reden mit Sicherheit nochmal, auch wenn ich höre, dass du es auch gerne liest, über den einen oder anderen Öko-Thriller. Ein Tipp sei hier direkt platziert, kann man sich wunderbar merken, weil der Autor heißt Uwe Laub und das Buch heißt Der Sturm oder Sturm. Das ist auch super, aber ich schließe jetzt einfach mal da an, was du gesagt hast, von wegen gut recherchiert und auch so ein bisschen eingetaucht in die Historie, und zwar in die deutsch-deutsche Geschichte, ist Holger Carsten Schmidt. Der eine oder andere wird sagen, Holger Carsten Schmidt, hä, kenne ich nicht. Ich kenne Gil Ribeiro, Lost in Fusetta, das sind diese etwas leichteren Portugal-Krimis, die er unter diesem Pseudonym schreibt. Und er hat jetzt, also letztes Jahr, ich habe es erst jetzt gelesen, herausgebracht, startet eine neue Krimi-Reihe mit zwei unterschiedlichen Protagonisten, mit einer Frau, die heißt Lona Ment, ist 40, gut aussehend, fährt gern Motorrad. Wer mal diese Bodensees-Krimis im ZDF montags gesehen hat, der hat jetzt auch ungefähr, oder zumindest war das mein Frauenbild, was ich dann direkt im Kopf hatte, die Schauspielerin, die da mitspielt, die finde ich zum einen großartig und die passt auch so ein bisschen da rein, weil die halt auch so ein bisschen verquer ist. Nora Waldstätten reden wir von. Und der andere Ermittler, der heißt Frank Elling, ist Mitte 40, lebt so ein bisschen über seine Verhältnisse, baut irgendwie einen Swimmingpool ein, ist unglücklich verheiratet und so weiter und so fort. Das spinnt er zusammen in einem Plot, der sich dann irgendwann zuspitzt, wo du denkst, sag mal, wo geht's hier eigentlich drum? Aber das verrate ich jetzt auch mal, weil es ist wirklich spannend und es ist gut geschrieben und es ist aktuell auch brisant. Es geht um Medikamentenforschung. Und zwar, wo wurden die früher getestet, wenn es nicht anders ging? Da hat damals dann tatsächlich für viele Millionen Geld hat die BRD, die gab es damals noch, bezahlt an die DDR. Und dann wurden dort Menschen ohne ihr Wissen medizinischen Versuchen ausgesetzt. Das ist frappierend, also es ist echt brutal, auch teilweise zu lesen, weil es einfach so erschreckend ist, aber andererseits ist es auch faszinierend und spannend und fesselnd, gibt natürlich auch noch den einen oder anderen Toten, also nicht nur aus der Zeit der Medikamentenversuche, da passierte auch einiges, da ging auch einiges schief, aber das war so, ich habe im letzten Jahr weit über 50 Bücher gelesen, das war jetzt auch so mit das letzte davon, vielleicht ist es deshalb auch noch so präsent, aber das war so für mich ein so ein, wo man sagt, so ein Buch des Jahres, weil jetzt auch die beiden ermittelnden Kommissare, du denkst, oh, lassen sie sich jetzt bestechen oder was macht sie, erschießt sie jetzt tatsächlich ein, greift sie zur Selbstjustiz. Also das war wirklich sehr differenziert auch wiedergegeben und wirklich ein absolut tolles Buch. Und ja, wenn ich zum Anfang gesagt habe, ich mach's mal halblang, dann waren es tatsächlich 456 Seiten, die wunderbar zu lesen sind. Oder aber auch, wenn ihr mal keinen Podcast hört, von David Nathan einfach eindrucksvoll erzählt werden. In diesem Sinne, das war die erste Ausgabe. Frank, vielen Dank.
Sehr gerne.
Andreas, it was a pleasure.
Ebenso.
Und dem Producer, ich hoffe, er hat es überlebt, die ganzen Ankündigungen, ebenfalls ein Dankeschön.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.